Eine kleine Sprache. In der Provinz Udine besitzt rund die Hälfte der Gemeinden zweisprachige Ortstafeln, italienische und friulanische. Manche einsprachige Wegweiser sind übermalt, manche zweisprachige beschädigt. Offensichtlich wird hier etwas ausgestritten. Jedenfalls ist das Friulanische, selbst ganz prosaisch besehen, eine Besonderheit. Es wird heute von etwa 600.000 Menschen gesprochen, von den meisten als Zweit- oder Drittsprache neben dem italienischen, slowenischen und alten deutschen Dialekten, die sich in einigen Sprachinseln erhalten haben. Diese örtliche Koexistenz mehrerer Sprachen, die sehr verschiedenen Sprachgruppen angehören, gilt den einen als einmaliger Fall, wie es auf einer Internetseite heißt, und ist für andere ein politisches Ärgernis. Wer zusätzlich bedenkt, dass das Friulanische in sich sehr heterogen ist, es können westliche, östliche, nördliche und südliche Varianten voneinander unterschieden werden und diese Varianten wiederum stehen in kommunikativer Verbindung zu anderen Sprachvarianten, zum Beispiel dem Venetischen, wird Friaul auch als Region verstehen, in der das Übersetzen eine besondere Bedeutung hat. Übersetzen ist hier notwendige Alltagspraxis, von der auch Wanderer profitieren, etwa wenn ein aus Deutschland zurückgekehrter ehemaliger Gastarbeiter in der Bar bei Verständigungsproblemen freudig einspringt und nebenher im besten Hessisch über sein Leben bei Opel erzählt. Fast scheint es, als würden die friulanischen Landschaften dazu aufrufen, Übersetzen in einer wörtlicheren und zugleich emphatischen Bedeutung zu verstehen. Das beste Bild dafür ist, über einen Fluss setzen. Wird ein Fluss überquert, so ist seine Breite in Rechnung zu stellen. Wer über den Fluss gesetzt hat, befindet sich an einem anderen Ort. Übersetzen setzt also eine Ferne voraus, über die gesetzt wird, ohne sie aufzuheben. Vielleicht hat das niemand präziser ausgedrückt als der Philosoph Martin Heidegger in seiner Vorlesung über den vorsokratischen Philosophen Parmenides. Übersetzen ist für ihn keine wörtliche Übertragung von einer Sprache in die andere, sondern ein Prozess, in dem sich das, was zu sagen ist, übergesetzt hat in eine andere Wahrheit und Klarheit oder auch Fragwürdigkeit. Einer der größten Übersetzer in genau dieser Bedeutung war der bekannteste Dichter des Friulanischen, Pier Paolo Pasolini. Als Schreibender fängt Pasolini in einer Situation an, in der er sich tatsächlich in einen Prozess des Übersetzens hineinbegibt. Aus Bologna, wo er 1922 geboren und wie auch an anderen Orten, zum Beispiel Reggio Emilia, Parma und Cremona, im Hochitalienischen aufgewachsen ist, kommt er zunächst als Kind und Jugendlicher in den Sommerferien und dann nach seinem Studium ganz in die Geburtsstadt seiner Mutter, Casarsa della Delizia, Casarsa della Delizia, nahe des Tagliamento in der friulanischen Tiefebene. In Casarsa wurde wie überall ein sehr alltagsnahes Friulanisch gesprochen, das Pasolini nach und nach erlernt, und zwar wie eine Fremdsprache in einem tieferen Sinne. Pasolini gibt, wie es in einer von Enrico Siciliano in seinem Buch Pasolini, Leben und Werk zitierten autobiografischen Notiz heißt, seiner beabsichtigten Entfremdung eine politische Bedeutung. Indem ich die italienische Sprache aufgab, verzichtete ich auf meine Nationalität. Wollte Pasolini auf Nationalität überhaupt oder nur auf die italienische Nationalität verzichten? Diese Frage führt zu einem auch wissenschaftlich ernsthaft diskutierten Thema mit politischen Konsequenzen. Wurzelt das Friulanische primär in einer durch Herkunftsgeschichte belegbaren Ursprache? Es wäre dann entweder mit dem Ladinischen und dem Bündnerromanischen verwandt und müsste damit zu den rätoromanischen Sprachen gerechnet werden. Oder besteht eine primäre Verwandtschaft mit dem Italienischen? Es wäre dann einer der vielen italienischen Dialekte. Mehr im ersten als im zweiten Fall ging es darum, das Friulanische zu einer kleinen Hochsprache mit Wörterbüchern und Grammatik zu entwickeln und damit auch zu erhalten. Solche Bestrebungen der Standardisierung haben unterschiedliche Motive. Die einen wollen eine eigenständige, gewissermaßen nationale oder auch widerständige Identität auf der Sprache aufbauen, die anderen die sprachliche Vielfalt in Italien erhalten. Eine an das letzte Motiv anschließende und gleichzeitig querliegende Position wäre es, das alltägliche Sprechen und seine Mundarten zum Ausgangspunkt der Betrachtung zu nehmen. Dann kämen die Differenzen und Verwandtschaften innerhalb des Friulanischen primär aus dem alltäglichen Sprachgebrauch, seiner komplexen Geschichte und der unmittelbaren Nachbarschaften zu anderen Sprachen. Dann würden diese Nachbarschaften die gesprochene Sprache wie Völkerwanderungen durchlaufen, um Kafkas Rede über die jiddische Sprache zu paraphrasieren. Für diese Sichtweise spricht ganz pragmatisch, dass sich die meisten, die ihr Friulanisch im Alltag sprechen, kaum für die Diskussionen der historischen Sprachwissenschaften interessieren, es sei denn, sie sind Sympathisanten der Lega Nord, die, um Norditalien als Nation zu erfinden und vom Süden abzugrenzen, tatsächlich eine eigenständige badanische Sprache konstruieren wollte. Für Pasolini jedenfalls ist sein Friulanisch nicht nur die alltäglich gesprochene Sprache in ihrer Unmittelbarkeit, also ein Medium der Verständigung, sondern eine Sphäre der intensiven Begegnung, die beide Seiten verwandelt. Der österreichische Schriftsteller Peter Waterhouse macht darauf aufmerksam, dass die Poesia a Casarsa, Pasolinis erster friulanischer, 1942 publizierter Gedichtband, nicht bloß aus konventionellen Gründen mit einem Gedicht namens Dedica, Widmung, beginnt. Dedica richtet sich immer an ein Du und das Wasser vom Brunnen in meinem Dorf, es gibt kein frischeres Wasser, ist kein Besitz, sondern zeigt eine Beziehung an. Wir reden jetzt miteinander. Das gesprochene Friulanische steht jedenfalls in dieser Hinsicht wie alle Dialekte in Italien in einer Opposition zum Hochitalienischen, das sich aus der florentinischen Schriftsprache, der Sprache der Literaten und Künstler, kurz der Sprache der vornehmen Leute, entwickelt und erst allmählich ausgebreitet hat. 1861, zum Zeitpunkt der Einigung Italiens, beherrschten nur 2,5% der Italiener das Hochitalienische. Und noch in den 1960er Jahren lernten die meisten das Hochitalienische erst in der Schule und kommunizierten im Alltag in den lokalen Dialekten. Allen, die das Große und Ganze wollen, sind diese Dialekte suspekt. Das gilt vor allem für die Faschisten, die wie auch heute noch das Volkstümliche immer nur im Munde führen. Pasolini merkt in Dichter der Asche an, der Faschismus duldete keine Dialekte. Zeichen der unverwirklichten Einheit dieses Landes, in dem ich geboren bin, unzulässige und schamlose Wirklichkeit im Herzen der Nationalisten. Daher ist das Eintreten für eine kleine Sprache ein politischer Akt. Es ist kein Zufall, dass der bekannte französische Philosoph Gilles Deleuze in seinem Text Philosophie und Minderheit aus dem Jahr 1978 explizit auf Pasolini verweist. Die Mehrheit, das heißt die Macht, setzt das sprachliche Standardmaß, das sie zum Beispiel in den Begriffen Kultur und Nation ewig stellen will. Die Accademiuta di Lenga Furlana, etwa Akademie der Friulanischen Sprache dagegen, die Pasolini 1945 gründet, hat das Diminutiv, die Verkleinerungsform Jutta, bereits in ihrem Namen und ein Büschel Feldsalat in ihrem Wappen. Die Zusammenkünfte und Dichterlesungen der Akademie in einem Bauernhaus in Versutta nahe Casarsa statt. Die friulanischen Dichter, die zum Thema werden, sind kaum bekannt. Hermes di Coloredo, Pietro Zorutti, Enrico Frug. Es geht, wie es in den Statuten der Akademie heißt, um die kleine Heimat, um die kleine Sprache, ja um eine kleine Ewigkeit, in der jene universellen, absoluten Bilder aufblitzen, die die Menschen in ihrer Geschichte niemals aus den Augen verloren haben. Diese Bilder sind Bilder des Werdens, in denen sich, so Deleuze, die eigentlich paradoxe Figur eines universellen, minoritären Bewusstseins entwirft. Oder einfacher ausgedrückt, sich andeutet, dass der Übersetzungsprozess in die Wahrheit und Fragwürdigkeit der anderen alle Menschen betrifft und gleichzeitig immer offen und unabschließbar ist. Die schönste Szene dazu findet sich in einer Sequenz von Pasolinis Film Uccellacci e Uccellini, Große Vögel, Kleine Vögel, aus dem Jahre 1965, in der ein von Totò dargestellter Mönch versucht, im Auftrag des heiligen Franz von Assisi den Vögeln das Evangelium der Liebe zu predigen. Geduldig denkt er über die Sprache der Vögel nach und wird dabei von Pflanzen überwachsen. dass der sprechende Rabe, der diese Geschichte erzählt, am Ende von den beiden Hauptfiguren, dem auch von Totò gespielten kleinbürgerlichen Vater und dem von Ninetto Davoli gespielten Sohn verspeist wird, weist auf die Schwierigkeit des Unterfangens hin. Vielleicht hat Pier Paolo Pasolini, ähnlich wie der sprechende Rabe seine Sprache, die Kraft der kleinen Sprache überschätzt. Existenziell gerät er schließlich in eine Ambivalenz, von der noch ausführlicher die Rede sein wird. Sie ist für manche auch heute bohrend. Er lehnte das Friaul ab und wusste zugleich, dass es Zeit und Raum seiner ganzen Existenz darstellte, schreibt Siciliano. 1950 verließ Pasolini das Friaul und suchte zunächst in den Vorstädten Roms, in den Borgate mit ihren Ragazzi di Vita, wie sein erster 1955 erschienener Roman heißen wird, einen neuen Ort. An die Stelle seines Friulanischen tritt ein raues, ja radikales Italienisch. In Pasolinis letztem, 1975 publizierten Text La Nuova Gioventù liegt der schon zitierte Brunnen nun in einem Dorf, das nicht meines ist, Brunnen der Liebe zu niemandem.